Wir wollen zuerst einen Vers lesen aus dem Titusbrief. Aus Titus 2, den 11. Vers. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns. So viel als Einleitung zu unserem Thema Gottes Gnade erscheint. Wir wollten uns ja mit Lukas 1 beschäftigen, aber ich wollte gerne diesen Vers voranstellen, weil das ja das Thema beinhaltet. Erste Frage ist natürlich, vor allem die Jüngeren, wann historisch? Aber das kann man historisch gar nicht klären, weil die Gnade Gottes ist erschienen in dem Kommen des Herrn Jesus auf diese Erde. Aber nicht mit seiner Geburt allein, sondern einschließlich seinem Tod. Denn Gott konnte uns nur gnädig die Gnade erweisen, aufgrund seines Todes. Jeglicher Segen beruht auf Golgatha. Deswegen ist dieses Erscheinen vollumfänglich, meint dieses eben einschließlich. Und wir setzen heute eigentlich noch vor der Geburt des Heilands auf. Wir hören da auf, wo es gerade heiß wird, wo gerade der Moment kommt, im nächsten Abschnitt. Aber doch ist in den Versen von Lukas 1 zu entdecken, dass die Gnade Gottes bereit ist und auch ein Schweigen von etwa 400 Jahren von Gottes Seite gebrochen wird. Dazu lese ich erstmal die ersten Verse aus Lukas 1. Was ich hier noch zu sagen konnte, ist, dass die Gnade Gottes ist, um uns das Heil zu bringen, was wir nicht zustande bringen konnten, sondern ausschließlich von Seiten Gottes geschehen ist und auch, dass die Gnade uns unterweist. Wir haben nicht ein Einmalerlebnis mit unserer Bekehrung und dann ist das alles egal, sondern es wird dieser Vers 11, das können wir jetzt nicht alles erklären, der wird in einem Zusammenhang gesagt, wo Leute unheimlich schwer im Alltag hatten und die sollten sich korrekt verhalten. Und deswegen ist mir auch ganz wichtig, dass wir nicht jetzt hier einen Fachvortrag halten oder eine exakte Vers-für-Vers-Auslegung, als vielmehr Momente zu entdecken, die auch uns irgendwie tangieren. Die Geschichte ist jetzt über 2000 Jahre alt, aber doch gibt es vieles in diesen ersten Kapiteln, was in unser Leben aktuell redet. Ich sage immer live, weil wir genau das auch selbst kennen. Von den ersten Versen angefangen. Ich lese jetzt erstmal die ersten 23 Verse aus Lukas 1. Da es ja viele unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen zu verfassen, die unter uns völlig geglaubt werden, so wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir vortrefflichster Theophilus der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein gewisser Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott erfüllte, dass ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los traf, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Räucheropfers. Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn, der zur Rechten des Räucheraltars stand. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht befiel ihm. Der Engel aber sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken, und schon von Mutterleibe an mit Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist, in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können, bis zu dem Tag, an dem dies geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Das Volk wartete auf Zacharias, und sie wunderten sich darüber, dass er im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Da winkte ihnen zu und blieb stumm, und es geschah, als die Tage seines Dienstes erfüllt waren, dass er wegging in sein Haus. Soweit Gottes Wort aus Lukas 1. Jetzt wollen wir nicht viel Zeit verbringen, jetzt über viel über das Lukas-Evangelium zu sagen, was man am Anfang natürlich immer gut machen kann. Aber ich habe immer die Schwäche, dass ich mich in den Vorreden verliere, bis man dann mal in den Fluss kommt. Und dann hat man am Ende immer ein Problem. Ich peile mal an, dass wir pünktlich auch um 18 Uhr zu Ende kommen. Und wenn es ein paar Überminuten gibt, die wird er auch noch verkraften. Aber ich will nicht endlos lang reden, weil man kann natürlich alles übertreiben. Und es ist auch, weil Kinder da sind, einfach immer gut, wenn wir maßvoll sind. Das Lukas-Evangelium ist natürlich, wie man von allen Evangelien sagt, eigenartig und sehr bemerkenswert. Es sind Dinge, die woanders überhaupt nicht stehen. Und doch ist es ja eins von den drei synoptischen Evangelien, die also einen Abriss von dem Leben des Herrn Jesus wiedergeben und sich deswegen auch stark unterscheiden von dem vierten Evangelium, dem Johannesevangelium, was fast nur von Einzelpersonen redet und wo die historischen Ereignisse nicht sequenziell folgen, obwohl das auch historisch genau ist. Aber Lukas ist im Gegensatz zu allen neutestamentlichen Schreibern ein Nicht-Jude. Wir sagen das deshalb, weil in Kolosser 4 die aus der Beschneidung und auch noch Namen, die auch nicht jüdisch sind, erwähnt werden und deswegen man die Annahme hat, dass er ein Nicht-Jude ist und zudem auch noch aus dem Namen Theophilus an einen Nicht-Juden schreibt. Es ist die Botschaft von der Gnade Gottes für Nicht-Juden, also wahrscheinlich alle von uns, aber es kann ja immer mal sein, dass auch mal ein Jude hier sitzt. Aber für uns aus den Heiden, die wir ja zu der Zeit noch sehr steinzeitmäßig waren, ist dieses Evangelium speziell geschrieben. Und deswegen wird hier zwar gesagt, der Reihe nach erzählt, das heißt aber nicht unbedingt in der historischen Reihenfolge. Und ganz auffällig sind eben einige Momente, die sich mehr oder weniger überschlagen, weil sie in der umgekehrten Reihenfolge gesagt werden. Vor allem möchte ich erwähnen, das Zerreißen des Vorhangs, was vor dem Tod des Herrn Jesus in Lukas, nur Lukas steht das, und das deshalb, weil die Gnade Gottes, die will sich ausweiten über die Grenzen Israels hinaus, was im Evangelium noch nicht möglich ist, aber deswegen muss das Zerreißen des Vorhangs offen für jeden soll da angekündigt werden und danach wird erst berichtet, dass der Heiland stirbt, aber ohne den Todesheiland zerriss kein Vorhang. Auch wenn ich daran erinnern darf an den das Abendmahl, wo Judas zugegen war, angeblich nach Lukas, das ist nur die Reihenfolge verdreht, weil es eben thematisch zusammengeht mit den, dass sie geraten, darüber besprechen, wer der Größte unter ihnen ist. Deswegen wird das da auch so dargestellt, als wäre der Judas da noch da gewesen, ist er natürlich nicht. Aber es gibt auch mehrere Punkte, die einfach an einem ganz anderen Punkt erwähnt werden in Lukas. Lukas ist sehr ausgebreitet und Gott benutzt in diesem einen Fall auch einen Arzt dazu, diesen Bericht, so steht in der Apostelgeschichte, seinen Bericht wiederzugeben. Und wie er dazu gekommen ist, wird am Anfang erklärt in den ersten Versen, weil es ja viele unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen zu schreiben. So habe auch ich gedacht, ich schreibe auch mal sowas. Und natürlich der Bibelleser, der die Schrift kennt, der sagt, dann ist das aber jedenfalls nicht inspiriert, wenn man solche Überlegungen hat. Und da blende ich gleich ein, dass das genauso ist, ja, eben gar nicht genauso, noch viel höher, aber so ist das auch heute, wenn wir von der Leitung des Geistes reden. Heute haben wir auch davon gesprochen, es hat ihm gut geschehen. Es heißt nicht, dass er nicht wusste, dass das, was er schrieb, von Gott inspiriert war. Aber seine menschlichen Überlegungen waren anders. Und diese Kombination, die findet man öfters auch in der Schrift, dass niemand von Anfang an den Anspruch erhebt, also was ich schreibe, das ist auf jeden Fall alles wörtlich inspiriert. Das gab es im Alten Testament, dass Propheten sagten, so spricht der Herr. Und gibt es auch in der Anfangszeit noch in der Apostelgeschichte, dass welche sagen, dass das genau vom Herrn ist. Aber die inspirierten Schreiber haben meist nicht den Anspruch erhoben, weil die Schriften selbst sich auswiesen als inspirierte Schriften. Die Gläubigen der Anfangszeit haben diese Texte ausgetauscht, natürlich auch nicht inspirierte Schriften, und sind zu dem Schluss gekommen, das sind die Schriften, die inspiriert sind, die zu diesem Kanon gehörten. Da waren eben andere Schriften, die gehörten nicht dazu. Und auch diese Erzählungen gehören nicht dazu. Und hier wird nicht gesagt, dass die Erzählungen deswegen minderwertig waren oder gar von Leuten geschrieben waren, die einfach nicht die Fähigkeit hatten, sondern die werden unterschieden von dem, was Lukas schreibt. Dann wird dazu erwähnt, dass Augenzeugen da waren, und von denen wird gesagt, dass sie auch Diener des Wortes waren, ein sehr interessanter Ausdruck, den man in der Postgeschichte auch nochmal wiederfindet, dass die, wir würden heute sagen, das waren Leute, die auch am Wort dienten, die waren natürlich auch, man kann auch sagen, Diener des Wortes, des Herrn Jesus, aber das waren Leute, die auch was galten unter den Gläubigen. Und die Augenzeugen, die Apostel waren Augenzeugen von der Taufe Johannes an, und hier ist ja noch vor der Taufe, noch von der Geburt des Johannes, sodass er auch die Berichte nicht unbedingt von denen haben musste. Sicherlich hat Gott die auch benutzt dafür, aber das alles ändert überhaupt gar nichts an der Tatsache, dass das inspiriertes Wort Gottes ist. Aber wie schön und wie echt das hier niedergeschrieben ist, ich bin zu dem Schluss gekommen, das zu schreiben. Aber er erhebt auch einen Anspruch, indem er sagt, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge, in denen wir unterrichtet sind und ich dich jetzt unterrichte, erkennst und auch siehst, dass das wahr ist, was unter uns geglaubt wird. Es waren ja mindestens 15, wenn nicht 25 Jahre schon seit Golgatha vorbei, wo die ersten neutestamentlichen Schriften auskamen. Und dass das auf Augenzeugen basiert, das war ja unbedingt gut. Aber Lukas schreibt nicht nur von den Augenzeugen und er selbst war keiner, das bedeutet das. Aber die Geschichte von dem Herrn Jesus, wie er hier auf der Erde gelebt hat, von der wir nur immer einen nur ganz kleinen Ausschnitt haben, deswegen auch die Synoptiker, weil das ist nur ein kleiner Abriss, ja. Wenn das nämlich alles einzeln niedergeschrieben würde, was der Jesus alles getan und gesagt hat, da würden die Bücher der Welt nicht ausreichen, in jeder Hinsicht, weder inhaltlich noch voluminös. Also es passte einfach nicht, weil der Jesus, der Unendliche, einfach nicht endlich zu beschreiben ist. Und deswegen haben wir nur einen Auszug davon. Und Lukas benutzt der Heilige Geist, um die Zuverlässigkeit der Dinge der Reihe nach, und wie gesagt, der Reihe nach heißt eben nicht unbedingt historisch, sondern thematisch niederzuschreiben. Und Theophilus wusste auch schon einen Teil, er war schon unterrichtet, aber er wird jetzt hier durch eine inspirierte Schrift zuverlässig unterrichtet. Es ist für uns ganz wichtig, dass wir die Inspiration, dass wir daran festhalten, dass Gottes Wort uneingeschränkt inspiriert ist. Natürlich nicht eine Übersetzung, das verstehen wir schon, aber von der Übersetzung zu sagen, das müssen wir erstmal alles prüfen, ja? Dann wäre das ja nur für Fachmänner ersichtlich, das kann es nicht sein. Zumal auch in Gottes Wort, im Neuen Testament, die Übersetzung des Alten Testaments auch wörtlich wiedergegeben wird, der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes. Und das ist genauso sicher. Deswegen, was wir haben, ist sicher. Und wenn es mal irgendwo ein Wort gibt, wo eben eine gewisse Unsicherheit ist, weil die Dokumente das nicht eindeutig hergeben, dann gibt es genug Belege, wird auch meist in den meisten Bibelausgaben auch dokumentiert, im Fußtext oder so, dass wir da überhaupt keinen Grund haben, irgendwo dran zu zweifeln. Wichtig ist für uns jetzt praktisch gesehen, dass wir Gottes Wort für uns ganz persönlich nehmen und auch beim Bibellesen selbst das Wort wirklich auf uns anwenden und das so aufnehmen und auch schon so anfangen, bevor wir die Bibel aufschlagen, dass wir von ihm einen Impuls bekommen wollen, ob der nun positiv ist oder ob der sehr deutlich ist. Das mag mal dahingestellt sein. Das ist eben mal so und mal so. Ich hörte die Tage noch von einem muslimischen Bruder ein Zeugnis und da hat er gesagt, ich war so weit weg wie nur was. Da war ich beim Friseur und da lag ein gutes Saatkalender und für mich als Türken habe ich gedacht, Saat, das heißt doch Zeit in Türkisch. Und das ist mal gut für mich. Ich habe direkt gerade mal das Datum von heute aufgeschlagen und da stand Psalm 50, Vers 15. Und das Wort hat ihn wochenlang nicht in Ruhe gelassen. Er hat sich echt bekehrt. Aufgrund von einem Vers. Er hat also nicht das Blättchen gelesen, sondern nur den Vers. Und so eine Wirkung tut Gottes Wort. Woanders hörte ich von einem Gläubigen, der einen Hauskreis machte und im Hauskreis nur Bibeltext las, sonst gar nichts. Und dann hat er nach jedem Kapitel mal gefragt, drei Fragen, damit sie wusste, was sie verstanden haben. Und dann haben sie nur Text gelesen und nach einem Jahr hatten sich die Ersten bekehrt. Also der Sprengstoff, der in Gottes Wort enthalten ist, der ist nicht für nur Ungläubige gedacht, sondern auch für uns. Dass wir das an jeden Tag erleben können, wenn wir die Anforderungen so auch haben, dass wir Stoff brauchen vom Himmel, vom Herr Jesus. Und dann wird er, ob das jeden Tag erlebt wird, ist eine andere Frage, aber dann wird er oft in unser Leben direkt reinreden und uns einen Impuls geben, der verlässlich ist. Und die Zuverlässigkeit, Gottes Wort so abzuschöpfen und zu sagen, der meint mich jetzt in dem Fall. Das ist genau der, ich will nicht sagen Effekt, aber genau das Ziel von Gottes Wort, dass wir das auch als junge Leute schon üben und nicht nur Kilometer lesen und nicht verstehen, nochmal lesen, weil wir nicht richtig aufgepasst haben, gedanklich woanders waren. Und deswegen gebe ich schon mal meinen persönlichen Tipp weiter, was ich hier selbst von einem lieben Bruder geerbt habe, mehr oder weniger. Ich schreibe mir auch so einen kleinen DIN-A7-Zettel immer morgens auf, was ich lese. Und dann sitze ich da und finde nichts. Genau wie bei dir, ja. Und dann lese ich auch nochmal. Ich möchte gerne meinen Zettel so voll haben, dass ich tagsüber so ein paar Sachen in der Tasche habe, um da dran zu kauen. Weil Gottes Wort einfach das ist, was wir brauchen. Und alles andere, die Nachrichten auf dem Weg zur Arbeit und das alles, die Zeitung ist ja gleich am Morgen serviert, das alles hilft uns überhaupt nicht weiter. Der Gläubige braucht ständig Stoff und auch tagsüber. Man kann nicht morgens abschalten und sagen, jetzt bin ich 8 Stunden AD und dann kann ich wieder aufsetzen. Wie ein anderer Bruder mal gesagt hat, und wenn ich dann nach Hause gehe von Arbeit, dann denke ich, jetzt gehe ich nach Hause nach Herrn Jesus. Weil er den ganzen Tag nur von einem Meeting zum anderen rannte. Aber schön ist, wenn ich zucke meinen Zettel da schon mal und erinnere ich mich an die Ruth, die auch das rauszog, was sie da ausgeschüttelt hatte an Eva und in der Stadt das zeigte. Und so, dass man immer wieder nochmal das kaut, was man morgens hat. Das ist ja so flüchtig, das ist ja so schnell vergessen. Du hast die Bibel noch nicht zugeklappt, da weißt du schon nicht mehr, was du gelesen hast. Da muss man sich Brücken bauen und Hilfen nehmen, damit das wirklich auch irgendwie sitzt. Denn der Herr, der achtet darauf, dass wir das umsetzen in die Tat. So der Start hier in unserem Evangelium. Und dann fängt er an zu berichten. Herodes kennen die meisten aus der Geschichte, Herodes der Große, ein Mann, der eigentlich überhaupt gar nicht dahin gehört, aber das war mehr oder weniger auch nur eine Figur, denn er hatte gar nichts zu sagen. Die Römer hatten das Sagen und Herodes war so der Offizielle. Er gehörte gar nicht zu dem Volk Gottes, das ist das Schlimme. Das war ein Idumäer, die Familie Herodes, und das heißt eigentlich ein Edomiter. Und da wird im Alten Testament, glaube ich, auch irgendwo gesagt, dass sie, glaube ich, ein bisschen Szenegeschlecht nicht, die sollen jedenfalls nicht in den Tempel kommen. Das wird von den Moabitern jedenfalls gesagt. Aber die Edomiter hatten gar keinen Anteil, weil sie Israel hassten. Edom, das ist Esau, das sind die Nachkommen von dem Bruder von Jakob. Und so ist das auch heute, die Anwendung für uns. Je dichter man den Gläubigen verwandt ist, ja, je gefährlicher werden die Leute, weil die das ja alles kennen, das haben die in der Sonderschule gelernt. Und je dichter die sind, das ist auch mit den anderen Völkern, ob das Ammon ist oder wie sie alle heißen, die waren alle mal dicht und deswegen waren die nachher so gefährlich. Das sind die fünf Erzfeinde von Gottes Volk, alles Verwandte. Amalek nicht, gehört auch noch dazu. Aber wir verstehen, dass der eigentlich hier gar nichts zu suchen hat und der hat auch null Ahnung, also sieht man Matthäus 1, der muss schon fragen, wo denn der König geboren werden soll, was jeder, die konnten aus der Pistole das schießen, wo der geboren, Micha 5, Vers 1, klar, aber der wusste gar nichts. Ja, der war also auch von dem, was da in dem Land passierte, was da im Tempel geschah, da hatte er gar keine Ahnung. Aber in diesen Tagen, da war ein gewisser Priester und seine Frau war auch von den Töchtern Aarons. Damals war das Priestertum ja nicht allgemein, sondern das Priestertum war nur speziell erlaubt, erstmal nur für Männer, zweitens mal nur für Nachkommen von dem Stamm Levi und da nur von einer Familie, nämlich den Nachkommen von Aaron. Heute ist das nicht mehr so. Ich weiß ja nicht, was ihr für alle für Vorstellungen habt und für Erlebnisse habt, aus welchen Gruppen von Gläubigen der eine oder andere kommt. Die Bibel lehrt das allgemeine Priestertum, nicht eine Clique, eine kleine Runde, die das priesterliche Geschäft machen, ja, so wie das ja in manchen Kirchen der Fall ist, sondern alle Gläubigen sind Priester. Das sagt der Offenbarung 1 zum Beispiel, dass wir Priester Gottes sind. Alle, die durch das Blut des Herrn Jesus erkauft sind, sind Priester, sind welche, die Gott anbeten und auch die Möglichkeit haben. Damals hatten die nicht die Möglichkeit. Die durften, auch selbst die Leviten durften nicht in das Heiligtum gehen, nur die Priester und nicht die Frauen. Das kommt noch dabei. Aber schön ist, dass hier jemand vorgestellt wird, ein Ehepaar, ein kinderloses Ehepaar, die eigentlich so die höchste Bevorrechtigung haben, nämlich Priester zu sein. Und die Frau, die, es gibt da auch Stellen, die sagen, dass die Frauen auch mit essen durften von dem Hochheiligen, die waren damit versorgt. Ja, aber heute sind wir alle Priester und können Gott uneingeschränkt nahen, sowohl persönlich als auch gemeinsam. Das Persönliche ist mir auch ganz wichtig, dass wir auch, wenn wir Text lesen, dass das bei uns auch dazu führt, dass wir anbetende Gedanken haben und nicht nur sagen, das begrenzen wir auf eine Stunde sonntags oder so, weil da kommt nur raus, was wir persönlich zu Hause pflegen. Und nicht nur zu Hause, sondern dass wir einfach die Größe Gottes uns immer wieder vorstellen und die Gabe des Sohnes Gottes für uns, dass uns das in solche Gedanken bringt, dass wir Gott dafür anbeten. Das Johannesevangelium erklärt, dass das eine Erstwirkung ist des Heiligen Geistes. In Johannes 3 wird die Wiedergeburt durch den Geist, nur aus Wasser und Geist wurden wir wiedergeboren. Und Johannes 4, da ist wieder von Wasser die Rede, aber das ist ein Wasser, was ins ewige Leben quillt. Und dass dieses Wasser der Geist Gottes, der das bewirkt, dass das wieder in die Richtung der Herkunft quillt. Und interessanterweise wird da von Anbetung gesprochen, hätten wir nie gemacht in der Situation. Aber soll uns vermitteln, das ist die erste Wirkung des Geistes Gottes. Erst in Johannes 7 geht das in die horizontale Richtung, dass Ströme lebendigen Wassers aus uns herauskommen. Da wird bei erklärt, das sagte er von dem Geist, um eben die Menschen, die Mitgläubigen zu erquicken. Und das ist die Voraussetzung hier an dieser Stelle. Nicht, dass das eine Leistung war, die sie erbracht hatten, aber das ist der Status, der jetzt hier vermittelt wird. Ich habe eben schon gesagt, 400 Jahre sind her und das Alte Testament hört auf mit einer Warnung, einer Mahnung, um nicht zu sagen mit einem Fluch, dass er das Land mit dem Bann schlage. Und jetzt ist hier das der erste Moment im Neuen Testament, dass Gottes Gnade erscheint. Noch nicht, aber jetzt kommen die Vorbedingungen. Der Mann und die Frau, die sind zusammen und das ist auch für eine Ehe eine sehr gute Voraussetzung, dass beide nicht nur was verstehen, was Dienst für Gott ist, Leviten, das findet man bei den Eltern von Mose, sind beide aus dem levitischen Geschlecht, aber hier ist noch eine Steigerung, sind beide sogar Anbeter. Sie wissen nicht nur Gottesdienst, sondern was erstrangig Gott wichtig ist. Und sie sind beide von den Töchtern, von den Nachkommen Aarons. Auch ihre Namen verraten, dass Gott jetzt mit seinem Volk anfängt. Zacharias heißt, der Herr ist eingedenk gewesen und Elisabeth heißt Gottes Eidschwur. Gott kommt auf das, was er mit einem Eidschwur bestätigt hat, gedenkt er an das, was er damals gesagt hat. Und das findet man dann nachher auch sowohl in dem Lobpreis von Maria, als auch in dem Lobpreis von Zacharias, dass Gott dessen eingedenk ist, was er Abraham, ist also noch vor dem Gesetz, Abraham schon verheißen hatte, dass da einer kommen würde und sein Volk würde daraus hervorgehen und das würde ein Segen für alle Nationen sein. Und das bedeuten diese beiden Namen. Und diese beiden sind gerecht, sie sind untadelig, aber sie haben ein Problem. Und diese Not macht die Leute besonders fähig, ja. Auch für heute eine gute Botschaft für Eltern, die keine Kinder haben und vielleicht dafür beten, dass diese Situation uns eigentlich auszeichnet. Gott hat Besonderes vor mit so einem Ehepaar und das ist hier auch der Fall. Die Lösung heißt nicht, dass in allen Fällen dann nachher irgendein Kind kommt, was sein kann. Aber da ist Gebet hinter und nicht nur von dem Mann, was hier erwähnt wird, sondern auch von der Frau. Und da sind auch Schmerzen hinter, denn dass sie kein Kind haben, obwohl so bevorrechtigt, da knacken sie dran. Das ist nicht mal eben geklärt, das ist ein jahrelanges Problem vielleicht. Und darauf kommt Gott zurück. Das ist die Voraussetzung, die uns hier vorgestellt wird. Und beide waren alt. Jetzt das kam noch dazu. Die Möglichkeit, dass sie noch ein Kind bekamen, die war nicht nur gegen null, die war einfach, die Möglichkeit gab es nicht mehr. Und dann geschieht es, dass er in der Ordnung seiner Abteilung, und es gab da Ordnungen, die hatte David eingerichtet, der hatte die Priesterschaft eingeteilt in 24 Klassen, und dann wird hier eine Klasse erwähnt, die Abteilung Abias, wo der Zacharias rauskam und tatsächlich steht in 1. Chroniker 24, wo diese Abteilungen eingeteilt werden, steht auch dieser Name drin. Das heißt natürlich nicht der Abia lebte noch, sondern die Nachkommen davon. Davon war Zacharias einer. Aber sie hatten das nach dieser Ordnung gemacht. Und sie machten hier was nach der Gewohnheit. Vorher hatten wir von Überlieferung. Die Rede sind alles Wörter, die wir gar nicht so gerne hören. Ja? Aber man muss unterscheiden, ob das was Gutes war. Denn es gibt sowohl Überlieferungen, die meinen, die inspirierten Überlieferungen, mündlich überkommene Sachen, als auch die Überlieferungen der Pharisäer, die sogar gegen das Wort, die stellten das Wort Gottes beiseite und haben eigene Überlieferungen gehabt. Und wir sind keine Freunde von Tradition, aber von einer Gewohnheit, zum Beispiel das Besuchen von Zusammenkünften und für junge Leute nochmal ganz wichtig, überhaupt jeden Tag in der Bibel zu lesen, eine bestimmte Menge und auch sich Zeit zu nehmen fürs Beten. Das ist eine unheimliche Leistung, wenn du das als junger Mensch schaffst. Und da kommst du richtig weiter. Und du wirst dann feststellen, dass du eine ganze Ecke weiterkommst als viele andere, die zwar so scheinen, als wäre das alles normal, das ist aber nicht der Fall. Deswegen, das ist richtig schwer, nicht damit anzufangen und sich utopische Sachen vorzunehmen, sondern das in einem Maß, in einem maßvollen Maß, durchzuziehen und das einfach zu sagen, das muss jeden Tag nicht als Gesetz erfüllt werden, sondern ich brauche das. Es muss dir Freude machen, sonst greifst du einfach zu hoch. Und auch für uns Älterer ist das wichtig, dass wir nicht so hochgreifen und meinen, wir müssten mit Menge und irgendein Leistungsdenken, das ist alles Unsinn, sondern Jesus liebt diese Kontinuität und diese Gewohnheit. Ja, man kann in Zusammenkünfte gehen, in Veranstaltungen und kann sagen, wenn wir sonst nichts vorhaben, können wir mal dahin gehen oder wir müssen uns eigentlich auch noch mal sehen lassen. Das sind alles keine guten Beweggründe, sondern wir gehen einfach immer. Es gibt gar nichts anderes. Und wenn es mal eine Ausnahme gibt und wenn du mal krank bist, dann ist das eben die Ausnahme. Da gibt es nichts zu diskutieren, aber es geht leider nicht. So muss das sein. Und so ist eine Gewohnheit, wenn die so ist, gut. Hier waren das natürlich gesetzliche Vorgaben und die hielten die natürlich streng nach Gesetz. Eine Methode, die der Mensch liebt, weil dann gleich umgekehrt rauskommt. Also habe ich ja doch eine gewisse Leistung erbracht. Das ist ja gerade das Dumme des Gesetzes, dass man dann denkt, man hätte sich ja so weit hochgearbeitet. Und dem können wir auch verfallen, indem wir einfach uns die Vorgaben machen und nachher denken, so schlecht bin ich ja doch nicht, gemessen an. Ja? Und das ist nicht gut. Wenn man das Bewusstsein der Gnade hat, wenn die Gnade uns unterweist, dann wissen wir, dass wir gar nichts können und auch nichts sind. Und das findet man hier auch in dem Lobpreis der Maria, die Niedrigkeit, dass wir nichts sind und nichts bringen können, dass wir angewiesen sind, dass wir abhängig sind. Das ist dem Mensch, dem Stolz, so furchtbar zuwider. Aber das ist das glückliche Leben. Ein Bewusstsein, dass wir nichts können und doch alles anstrengen, was wir können, was er uns vorlegt, um das auch durchzuziehen in einer Kontinuität. Dann wird hier gesagt, als er dann den Dienst, hatte gerade Dienst, da wird dreimal vom Räuchern gesprochen. Dreimal vom Räuchern. Was ist Räuchern? Das machen wir heute nicht mehr, weil das ist ja damals alles äußerlich, heute ist das alles geistlich zu verstehen. Es gibt auch heute diesen Wohlgeruch, aber den kann man nicht riechen mit der Nase, sondern da muss man ein Feeling für haben, dass das jetzt so ist, wie der Herr das haben will. Auch in den Sonntagsmorgenstunden, dass wir empfinden, dass das, vielleicht empfinden wir sogar, dass der Sonntagsmorgen einfach edler und schöner war als die zweite Stunde. Ja? Weil da wollen wir natürlich was ergattern und wir brauchen auch was, aber wenn wir empfinden, die Atmosphäre und das Feeling, das, was hier behandelt wurde, das war so hoch, das war so edel, das hat mein Herz total glücklich gemacht. Dann haben wir andere Ziele, als nur immer Konsumer zu sein. Und immer, was habe ich denn davon? Das ist ja heute die Denke, die uns ständig mit allen Medien reingedonnert wird, dass wir ja nur selbst was davon haben. Und wenn wir nichts davon haben, dann brauchen wir das auch nicht. Aber Gott sieht das anders. Und hier das Räuchern, obwohl die Zeit ja eigentlich so kalt war. Ja? Gott agierte nicht mehr vom Himmel, irgendwie gab es keine Offenbarung mehr. Gesichter waren ganz selten. Johannes 5, da stiegen Engel ab und zu mal her. Das waren so ein paar Ausläufer, ja. Schon bei Eli war das schon nicht mehr so, wie das sein sollte. So wie das im Alten Testament zu satten Zeiten war. Aber hier ist immer noch von dem Räuchern, von dem Räucheropfer die Rede, von dem Räucheraltar, alles Bilder vom Herrn Jesus. Denn er ist, und das ist seine Person, das Brandopfer ist sein Werk, was er getan hat und wie er sich Gott geweiht hat. Aber das Räucheropfer ist vor allem seine Lieblichkeit, seine Schönheit vor Gott, wie er sich Gott vollkommen weiht. Und deswegen, davon wird hier dreifach gesprochen. Er war also mit sehr positiven Dingen jetzt übertragen auf uns beschäftigt. Und dann steht auf einmal da ein Engel, nicht mit gerechnet. Und der sagt, damit wir auch mal weiterkommen, fürchte dich nicht, denn der zitterte gleich natürlich, der hatte Angst, und Furcht befiel ihn, fürchte dich nicht, denn dein Flehen ist erhört. Ich sage mal erstmal so weit. Ja. Jetzt fragen wir uns, was für ein Flehen denn? Glaubt ihr denn, dass der immer noch dafür betet, obwohl er wusste, dass das gar nicht mehr möglich war? Glaubt ihr das? Wenn ihr das glaubt, ja, dann zeigt das, wie kontinuierlich er immer noch dafür betete, obwohl er nichts sah und obwohl er das menschlich gesehen für unmöglich hielt. Aber ich finde einen noch schöneren Gedanken, dass Gott an ein Gebet sich noch erinnert, nach Jahren, um nicht zu sagen nach Jahrzehnten. Ich lese mal einen Vers aus Psalm 9, der mich auch dahingehend sehr erfreut hat, dass Gott, Psalm 9, da heißt es, Vers 13, er hat das Schreien der Elenden nicht vergessen. Normalerweise ist, wenn jemand jahrelang für was betet, dann hört er auch, weil er sagt, jetzt ist er altermäßig nicht mehr möglich. Da war er ja klug, wenn er das gemacht hat. Es wird nicht verraten, was jetzt der Grund war. Aber wenn er aufgehört hat, meint ihr denn, Gott hätte das dann auch ad acta gelegt? Und dieser Vers beweist uns, dein Flehen, das ist doch in meinen Ohren, das ist für immer, immer noch aktuell, selbst wenn du aufgehört hast. Und es wird ja gar nicht gesagt, dass er aufgehört hat. Egal wie es jetzt war, es ist so schön, dass Gott unsere Gebete so hoch bewertet, dass es sich unbedingt lohnt, weiter zu beten und nie zu denken, das kann man jetzt alles vergessen, er will ja nicht und er hat das auch wahrscheinlich vergessen. Das ist falsch, wenn wir das denken. Er vergisst das nie und kommt jetzt hier in einer Zeit darauf zurück, wo eigentlich gar keinen Grund mehr gab, denn es gab ja keine Möglichkeit mehr. Und jetzt kommt das Unmögliche, und deswegen ist das natürlich ein Wunder, dass er sagt, im Tempel sagt er, deine Frau wird schwanger werden, und ich gebe dir gleich den Namen noch vor, der Junge muss so heißen. Dass der Junge so hieß, bedeutet ja eben auch gerade, dass Gott jetzt wieder anfängt mit seinem Volk, mit seinem irdischen Volk zuerst und dann über die Grenzen hinaus, bis nach uns, hat ein paar hundert Jahre gedauert, aber uns hat er erreicht, auch euch hier. In Gütersloh hat er erreicht. Ist das nicht wunderbar, dass Gott nicht locker gelassen hat? Und hier fing es an, dass Johannes bedeutet nämlich, Gott ist gnädig oder Gott ist gütig. Da ich selbst jetzt Johannes heiße, freue ich mich eher über das Gnädige, aber viele meinen, das ist gütig. Aber Gnade und Güte, das sind zwei Paar Schuhe. Ja. Das eine ist die Gutheit Gottes, ja. Das heißt, dass Gott durch und durch nur gut ist. Und was er tut, ist nur gut. Aber Gnade heißt, dass Gott Liebe zeigt, obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben. Es ist aus völlig freien Stücken, dass er das übt. Natürlich sind die Sachen hängen auch zusammen, weil es ja dieselbe Person ist. Aber egal, was es jetzt nur auch immer heißt, ich habe mich aber immer darauf gestützt, weil ich das selbst in meinem Leben so oft erfahren habe, dass er hätte ganz anders reagieren müssen, aber er war sehr gnädig. Das kannst du vielleicht genauso bestätigen in deinem Leben. Wie gnädig er war. Denn hätte er das getan, was unsere Taten verdient hätten, ja, dann wären wir voll auf der Nase gelandet. Aber er war gnädig, er hat die Hand gereicht, er hat sich unser angenommen. Und dieser wird zur Freude, dir zur Freude und zum Jubel sein. Und viele werden sich freuen, er wird groß vor dem Herrn sein. Und dann sagt Gott ihm, ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen, er soll Nasier werden. Der soll anders sein als alle anderen Kinder. Und ihr Eltern, du Vater vor allem, du bist dafür zuständig, dass der so wird. Was glaubt ihr, was sie für den Aufwand getrieben haben für den Jungen? Das war nicht wie bei uns, sondern die haben alles dran gesetzt, dass der Junge, und der letzte Vers davon in unserem Kapitel, der verrät dann, dass der schon als junger Mensch, als Jugendlicher kann man sagen, ganz anders lebt als der Rest in der Stadt. Ja? Der lebt in der Wüste. Und was das für Schmerzen für so Eltern waren, die dem Jungen doch auch einen schönen Urlaub und eine schöne Ausbildung und eine schöne Karriere gewünscht hätten und was er alles hätte aus dem Leben machen können. Aber alles dran gesetzt, dass das Ziel, was Gott ihm hier vorgibt, was eigentlich das Ziel aller Eltern sein sollte, oder wollen wir nur, dass die für uns da sind, für unsere Altersversorgung, für dass wir ein schönes Familienleben haben und dass sie was zu was bringen in dieser Welt. Deswegen müssen wir uns die Frage fallen lassen, was ist unsere Zielsetzung? Der Christ hat das hier explizit gesagt. Alle anderen können Wein trinken, der soll keinen trinken. Das wird ja hier in den Versen gesagt. Der soll kein Wein und auch kein starkes Getränk, also Schnaps trinken, sondern er wird vom Mutterleibe an mit Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist ja nur der Vorläufer von dem, der die Gnade Gottes zeigt. Aber der Größte der Propheten war, des Alten Bundes, weil er der Einzige war, der direkt vor dem Herrn herlief. Ja? Also das war ein Herold, jemand, der vor ihm herlief. Und er hat vor ihm hergelaufen und hat zugesehen, dass der Weg gerade war. Jetzt mal physisch für uns, physikalisch erklärt. Ein glatte Autobahn, ja. Die Berge mussten hoch und die Täler niedrig werden. Und dass der Herr so einen Weg hat, der meinte natürlich in den Herzen, was denn sonst? Und alles, was sich erhob und stolz war, hat er gedeckelt. Er hat gesagt, ihr braucht gar nicht hier hinzukommen. Das ist doch nicht echt, dass ihr Buße tut. Ihr wollt nur glänzen, aber der Heiland, der hinter mir kommt, der nach mir kommende, der mir vor ist, der ist dessen würdig, dass euer Herzen bereitet sind und hat ihr weggeschoben, die mit Falschheit kamen. Das hat der Johannes gemacht. Und kein Prophet war so hoch bevorrechtigt wie dieser Täufer. Und deswegen war der der Einzige, der von Mutterleib an, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mit Heiligem Geist erfüllt wird. Und heute Abend werden wir feststellen, das ist tatsächlich erfüllt worden. Der war noch nicht, der Johannes war noch nicht geboren, er war noch im Mutterleib. Da wurde der schon ein Werkzeug, in dem er, was er tun konnte, war nur hüpfen in dem Fall. Aber es ist unglaublich, dass ein Mensch mit Heiligem Geist erfüllt dann von Mutterleib an. Und auch das ist ein Thema für unseren Alltag, dass wir von dem Geist nicht nur begeistert, beseelt, sondern dass wir erfüllt sind. Das lässt sich noch steigern mit vollheiligem Geist. Da ist gar nichts, was unserer eigenen Regie unterworfen ist, sondern alles wird davon gesteuert. Das ist das glückliche Leben. Wenn wir wirklich voll im Griff sind von dem Geist Gottes, der uns befähigt, zu Worten, zu Taten, zu Schweigen, zu allem Möglichen, Schweres zu ertragen, das alles kann der Geist Gottes bewirken. Aber das wird dem Vater hier gesagt, und viele wird er zu dem Herrn bekehren. Da kannst du ja widersprechen und sagen, man kann gar nicht jemand anderes bekehren. Kann man auch nicht die eigenen Kinder. Aber der tat alles, was er konnte, damit das geschah. Es wird so gewertet, als hätte er das bewirkt. So heißt das hier. Und hier heißt es, er wird die Väter zu den Kindern bekehren. Die Väter zu den Kindern? Meist hören ja die Kinder nicht, da muss man die zu den Vätern bekehren. Aber umgekehrt. Und das ist ein Zitat aus Maleachi, den letzten Verse, dass da Elias wiederkommen würde. Johannes ist in gewisser Weise, sagt der Jesus, der Elias, der genau das tut. Und er fängt bei den Verantwortlichen an und nicht umgekehrt. Hier wird nur die Seite erwähnt und dann allgemein gesagt, Ungehorsame zur Einsicht zu bringen. Er möchte gern dem Herrn, und das ist der Herr Jesus mit gemeint, ein zugerüstetes Volk bereiten. Sein ganzes Rufen, sein ganzes Wirken war nicht sehr lang. Ich weiß nicht wie lang, aber ich schätze mal noch kein halbes Jahr. Dann verschwand er von der Bildfläche, genau wie er auch wollte, und wurde sogar ermordet. Ja? Aber er hat das Wichtigste getan. Ja? Den Weg bereitet für den Heiland. Und viele Herzen waren ihm zugetan. Land auf, Land ab tat er seinen Dienst. Er war an einer Stelle, aber alle kamen zu ihm. Ganz Jerusalem kam zu ihm. Aber er entlarvte die Falschen. Und als er das hört, da hätte er denken müssen, oh, dann will ich auch alles dafür tun. Wenn du das so gesagt hast, er wusste ja, dass das ein Engel war. Das war nicht Gott selbst, das heißt hier ein Engel des Herrn. Und ein Engel des Herrn ist ein Engel, ein normaler Engel. Und immer wenn der Engel des Herrn heißt, dann ist es ein Darsteller Gottes und in dem Fall dann auch immer ein Engel. Gott ist nicht vorher Fleisch geworden und bevor der Jesus kam, sondern dann war es eben ein Engel. Aber manchmal wird noch nicht mehr verraten, dass es ein Engel ist. Dann war es irgendeine Vision, irgendeine Erscheinung, die aber Gott selbst darstellt, wie zum Beispiel der in den Dornbusch. Wobei der Engel auch eine Feuerflamme werden kann in dem Fall. Ja, aber bei Abraham zum Beispiel wird nicht verraten, dass das ein Engel ist. Es wird immer umgekehrt gesagt, es kamen drei Männer, aber zwei davon waren Engel. Ja. Aber das stellte Gott selbst dar und Abraham weiß direkt, es geht nur um dich. Er redet ihn in Einzelpersonen an, obwohl die anderen daneben stehen. Dann wechselt das mal wieder, dann redet er von euch. Nachher sagt er wieder, was du vorhast. Er weiß genau, mit wem er zu tun hat. Das ist sehr interessant. Und es gibt eine Ausnahme, das ist in Matthäus 1, da wird nur, das, die deutsche Sprache gibt das nicht anders her, da wird von dem Engel des Herrn gesprochen, der das gesagt hat. Aber das ist nur der Artikel hinzugefügt. Man kann nicht im Deutschen sagen, ein Engel. Aber es ist immer nur der Engel, wenn der Darsteller Gottes, wenn das auch bewusst in dem Artikel so heißt, wie das im Alten Testament ja an x Stellen, ich weiß nicht, 9 oder 10, gesagt wird. Aber jetzt sagt er, anstatt die Autorität zu achten, hat er nicht den Glauben, den Abraham hatte, den Hannah hatte, den Maria hatte, sondern er, und das ist typisch für so Juden, ja, Juden fordern Zeichen, die wollen Beweise haben, die wollen, ja, woran kannst du, ich muss was zum Packen haben. Und wenn man nichts zum Packen hat, dann, selbst der Thomas sagte, es sei denn das, wenn das so und so, als der Herr dann kommt und sagt, komm, mach mal alles. Er sagte, nee, lass mal, mein Herr und mein Gott. Und deswegen glückselig sind die ohne Zeichen glauben. Das ist genau unsere Zeit. Das ist eben im Alten Testament anders. Die wollen, ihr kennt das von Gideon mit dem Vlies. Mal so rum, da reicht nur nicht mal ein Zeichen, so schwach ist der Glaube. Und der Zacharias, der, obwohl mit allem bevorrechtigt, der versagt, sein Glaube versagt. Woran soll ich denn erkennen? Und dann sagt der Engel, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Er stand ja auch vor Gott, der Zacharias, da im Tempel. Er betete an in dem Bilde, aber irgendwie konnte das nicht fassen, denn Glaube ist der Griff in die unsichtbare Welt Gottes. Und man stützt sich darauf, als hätte man es mit Fels zu tun. Es ist nicht ein vages, ein schwammiges Sache, sondern es ist einfach fest. Selbst die Gnade wird gesagt, es ist gut, wenn das Herz durch Gnade befestigt wird, ja, angewiesen sein auf andere, fühlt sich so an, ja, aber doch ist es Fels. Und das Herz wird durch Gnade befestigt. Das ist das Bewusstsein. Und das können wir ja im Glauben sagen. Ich las gestern noch den Vers aus Psalm 73. Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Das kann man in jedem Alter sagen, wo man begreift, wer Gott ist. Dass man sich an ihn hält und dass man dann stark wird. Stark wird im Glauben. Das fehlte ihm hier. Und deswegen sagt der Engel, du wirst stumm werden. 9 Monate konnte er kein Wort reden. Und dann ist dieser Aufenthalt, das war nicht nur ein kurzes Gespräch, sondern es war so lang, dass die draußen, die Volksmenge draußen betete, dass die wussten, da ist irgendwas passiert. Das war nicht normal. Es ging alles im Gesetz, alles nach Plan und es wurde genau erfüllt, aber hier ging es nicht auf. Und dann haben sie bemerkt, das heißt hier nicht sie dachten, sondern sie wussten, dass er ein Gesicht gesehen hatte. Etwas, was total selten war, aber jetzt war das passiert. Sie wussten nicht, was gesagt wurde. Er konnte ja gar nicht erklären, was sie gesagt haben, was der Engel gesagt hat und was da passiert war. Aber sie merkten, dass eine Veränderung bei dem zum Negativen, nicht zum Positiven. Und aus der Veränderung schlossen sie eindeutig, dass er ein Gesicht gesehen hatte. Und dann bleibt er noch die Tage da, es wird nicht verraten, ob er noch bedient hat, aber er bleibt zumindest da, dann geht er nach Hause und erzählt seiner Frau die ganze Geschichte in irgendeiner Form, weiter schriftlich oder so, aber seine Frau war involviert, das kann man aus dem Ende von Kapitel 1 ersehen, dass seine Frau genau Bescheid wusste und auch genau, wie der Junge heißen sollte, wie die auftritt, ja, er war immer noch ohne Worte. Es war eine Zucht, aber nicht eine nicht tragbare, aber doch eine schwere. Ein Mann, der so bevorrechtigt wird, ich weiß gar nicht, ob er den Dienst da weiter erfüllen konnte, deswegen weiß ich nicht, ob er das hier gemacht hat und ob er auch später nochmal eingesetzt wurde, weil Leute mit Gebrechen durften nicht in den Tempel. Aber es ist kein Problem, was wir lösen müssen. Auf jeden Fall hat ihn das sehr gehandicapt und er war beschädigt dadurch, aber er lernte dadurch und nachher zeigte, der hat gelernt. Ja. Das war ein alter Mann, das war nicht ein Junge, ja. Das war ein alter Mann, der hat gelernt und das ist auch ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir auch unter Zucht stehen, ja. Wenn ich das sage, da glauben Leute, ich stehe unter Zucht, so manche von der Versammlung. Ich meine dann nur, wenn wir fühlen, dass wir unter Zucht stehen, ist überhaupt nichts übel. Weil wir wollen natürlich clean sein, wir haben ja kein Problem damit. Wir brauchen auch nicht erzogen zu werden, weil wir ja immer Spuren. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir fühlen das immer wieder, wie wir schon mal gelähmt werden, aber dann sollen wir eigentlich uns glücklich schätzen, denn nur den er liebt, den züchtigt er. Und was die anderen dir verkaufen, dass bei ihnen alles bestens läuft, Kindererziehung, Arbeit, alles klappt bestens, ja, das ist immer das Image-Denken, was wir vorantreiben, damit die anderen ja keinen schlechten Eindruck von uns haben, aber einzugestehen, dass wir auch fühlen, dass der Herr uns an uns dran ist und dass er uns auch begrenzt, auch bewusst begrenzt, weil er eine Zielsetzung hat. Wir sollen geraten. Da hat der Zacharias dran gekaut und seine Frau hat schön mitgetragen und hat sie sich dagegen gewehrt. Wenn wir meinen, wir können mit Gott den Kampf aufnehmen und fangen an, mit ihm zu hadern und bitten nur noch jetzt, lass das aufhören, da lernen wir nichts. Ja? Aber wenn wir unter Zucht stehen und fühlen das, dann ist Hoffnung. Und das wird dann auch dann im Folgenden bestätigt, dass das auch wieder kam und dass das natürlich dann zu einem viel tieferen Erlebnis führte, als ohne diese Maßnahmen. Für uns sehen wir wieder die Größe Gottes. Er offenbart sich in Gnade. Er gibt ein Gesicht, noch nicht mal ein Gesicht, sondern ein Engel kommt ja. Gott schickt auch noch an, nicht irgendeinen Engel, sondern es ist ja der schon im Buch Daniel erwähnte Gabriel, der auch dann nochmal bei Maria benutzt wird. Ein Erzengel, ein sehr hoher Engel, der weiß, was er sagt. Und das noch nie war ein Engel mit der zweiten Botschaft, die er kommt, mit einer so hohen Botschaft beehrt worden. Das zeichnet diesen Engel auch an. Aber Gottes Gnade will mit dem Menschen wieder anfangen, nicht nur mit dem Menschen allgemein, sondern erstmal mit seinem Volk. Alles geht jetzt von Jerusalem aus. Aber er denkt schon an die Offenbarung der Erscheinung der Gnade bis an das Ende der Erde. Das sind wir noch nicht. Ja, vielleicht können wir auch mal darüber nachsinnen, dass wenn die Entrückung ist, in Offenbarung 5 werden die 24 Ältesten gesehen und da ist aus jeder Sprache, aus jedem Stamm, aus jedem Volk, das ist heute längst noch nicht, würde das denn bedeuten, dass die Entrückung verschoben werden muss, bis wir an all die hunderte von Stellen gehen, wo noch Stämme sind, wo noch einer nicht erreicht ist? Nein, aber es bringt uns vielleicht auch vor, Dammann. Die Entrückung wird auf keinen Fall verschoben, denn er wird sein Ziel erreichen und es muss ja der Vorausgriff sein, sonst würde das da nicht so stehen. Sonst würden wir sagen, nee, dann müssen noch einige Dinge passieren. Aber vielleicht aktiviert es uns, dass wir auch suchen, noch mehr die Menschen zu erreichen um uns herum. Hier ist alles steinhart, mag sein, aber wir machen weiter und wir wollen gewinnen. Ob wir aus Ecuador kommen oder wo wir auch immer herkommen, wir wollen gewinnen für den Herrn, denn überall sind Seelen, die kaputt sind, die den Heiland brauchen und wir versuchen es auf allen Linien, mit allen Methoden, um ihnen die Gnade Gottes doch vorzustellen, damit sie erreicht werden. Aber sie sind noch nicht gewonnen und deswegen wollen wir daran weiterarbeiten. Er ging weg nach seinem Hause, für ihn war die Mission jetzt hier beendet, aber dieses erste Erlebnis ist ein sehr wichtiges Erlebnis, weil nachher die Eltern aufgrund dieser Aussagen natürlich den Jungen auch so erziehen und das gibt uns auch Stoff für unsere Erziehung, ob wir keine Kinder haben und vielleicht daran knacken, oder ob wir Kinder haben, die uns Mühe machen, auch das kann es sein, dass wir dieses Ziel suchen, dass sie dem Herrn wohlgefallen. Und dem Herrn wohlgefallen ist noch wichtig, wichtiger als wenn wir uns rühmen können, die gehen ja auch den gemeinsamen kirchlichen Weg. Das sind alles Dinge, die uns natürlich ehren. Ist auch schön, gönne ich auch jedem, aber das ist keine Garantie. Wenig Einflüsse helfen und die Kinder kommen vom Schuss ab. Aber wenn man wenigstens sagen kann, dass sie den Herrn suchen, dass sie beten, dass sie das Wort lesen, kann ich nur alle Eltern unterstützen, die genau diese Probleme haben. Das nährt nicht unseren Stolz, aber es ehrt den Herrn. Wenn sie wenigstens ein bisschen begreifen von dem, weswegen wir sie so erzogen haben und wohin unsere Gebete auch heute noch zielen, dass wir da weitermachen, dass sie dem Herrn, vor dem Herrn groß werden und nicht anerkannt vor anderen Christen und dann fällt davon der Ehre bei uns was ab, dass sie sagen, ja, die Familie, die ist top, da steht 1a, die sind alle, es gibt keine Garantien dafür, weil morgen kann alles anders sein und dann sitzen wir da und heulen. Aber für uns selbst wollen wir daraus Motivation nehmen, weiter zu flehen. Und wenn du es jetzt schon Jahre eingestellt hast, fang wieder an, das lohnt sich. Gott vergisst unser Flehen nie. Es hat immer Folgen. Es wird nicht immer alles erreicht, was wir wollen und auch nicht jedes Flehen ist so, dass der Herr die Garantie gibt, das erhöre ich in der Form, aber er vergisst das Flehen der Elenden.